Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Habe muss Papam. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 209. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel. Ricky, wie findest du denn unseren neuen Papst?
Ist auch nicht sympathisch.
Ich weiß nur nicht. Ganz knapp verpasst ja letzte Woche, als wir hier den Podcast aufzeichneten. Ganz
ja, da stieg der weiße Rauch gerade auf.
Und wir wussten noch nicht, wer es ist. Aber ja. Eigentlich hätten wir es wissen müssen, aber jetzt wissen wir es.
Jetzt wissen wir es.
Robert Prevost oder Prevost. Prevost, stimmt. Ich finde, sein eigentlicher bürgerlicher Name, Robert Prevost oder wie er heißt, der hat ja noch so einen Namen dazwischen, klingen wie so ein Schauspieler von so einer schlechten Soap.
Ja, das stimmt.
Mhm. Oder?
Ja, so eine schlechte Früh-80er-Soap.
Ja, wie so Dallas oder so, ne?
Ja, genau. So.
Mit Robert Prevost in der Hauptrolle als Fiesling. Nee, wobei, der Fiesling sind ja seine Brüder, habe ich gelesen, ne?
Ja,
keine Ahnung. Ja, sie sogar aus ganz sauberem Hause kommt er nämlich auch nicht. Der hat zumindest einen Bruder, der auch so in Sozialmedien auch komische rechts angehauchte Kommentare und Theorien verbreitet.
Oh.
Was aber angeblich jetzt alles, wie ist der Fachbegriff? Ich wollte mir noch aufschreiben, Papille aufbereitet wurde, also päpstlich, dem Papst würdig. Da gibt's ein Wort für. Papille, glaube ich.
Ja?
Oder Papeli? Ich weiß nicht.
Paper. Englisch Papal. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch so Papal, gibt es sowas?
Das war es nicht. Da kann man Tacker und Druckerpapier kaufen.
Aber ist doch ein netter Kerl irgendwie. Ne? Das ist quasi das amerikanische Gegenmodell zu Donald Trump.
Ja, aber der trotzdem hat er sich gefreut, ne?
Ja, erst ja. Bis er dann gehört hat, dass Leo der 14., wie er ja jetzt heißt, sich auch vor der Wahl schon äußerst kritisch zu Trump und seinen Gefolgsleuten geäußert hat. Das wusste ja Trump da ja noch nicht, als er ihn freudig begrüßt hat.
So wie das ja alle über ihn tun. Ja. Der heißt übrigens nicht der 14., sondern Xiff.
Leo Xiff.
Leo Xiff heißt der, glaube ich.
Wer kein Latein kann, der... Wie ist das so?
Der kann ruhig auch Leo Xiff sagen.
Hast du denn das große Latrinum?
Nein.
Nein?
Nein, überhaupt gar nicht.
Oh.
Ich hab auch nicht das Kleine.
Das Kleine auch nicht.
Aber ist jetzt nicht so, als hätte ich das wahnsinnig oft vermisst.
Nee?
Weil ist immer auf wie immer, ich weiß nicht, du hast es auch, ne?
Ich habe das große Latrinum, zwangsweise. Meine Eltern haben mich gezwungen.
Ja, du bist ja, glaube ich, so ein Jahrgang oder aus den Jahrgängen, wo die Eltern einen zwangen damals, sowas zu machen. Also ich glaube, ich hätte noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht.
Das war auch nicht. Ein kleiner Kurs von 8 Personen oder so. Aber ich musste es machen. Es hat mir im späteren Leben durchaus zum Vorteil gereicht.
Ja, weiß ich nicht, so, das jetzt kommt. Und das sagt ihr immer. Ihr sagt immer, daran kann man super viel Sachen ableiten. Und immer wenn ihr... Ja,
das ist die Arroganz der Lateiner.
Ja, das ist immer wenn ihr, ich nenne nicht sie da oben, sondern ihr Lateiner da, immer wenn ihr sagt, ja, kann man von dem Wort sowieso ableiten, denke ich mir, ja, das hätte ich auch gewusst. Immer. Wirklich, ja. Da war noch nie, wenn so ein Möchtegern großen Latrinum, wie ihr dann ja auch scherzhaft da über euch selber schmunzelt, war noch nie, wo ich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, schade, dass ich keins hab.
Wir verschonen euch ja nur.
Achso, eigentlich ist natürlich noch viel mehr Wissen dahinter, ne?
Mit dem wirklich harten Zeug werdet ihr verschont. Auch auf Partys und so, das macht man nicht.
Ja, stell dich doch mal vor. Auf Latein.
Ja, Latein sprechen kann kein Mensch. Siehst du? Das lernt man ja nicht. Das ist ja eine tote Sprache, wie man so schön sagt. Also da ist kein Leben mehr drin.
Aber was ist das, ein reines Vokabellernen dann oder was?
Das ist ein Vokabellernen und ein Übersetzungslernen und ja, es ist, man liest einfach nur und man übersetzt ja auch nur in eine Richtung. Mhm. Und deswegen können wir ableiten, aber nicht reden.
Ja gut, aber ableiten kann auch jeder andere. Naja, egal. So, ja. Da fuhren zwei Männer mit dem Zug gegen Ukraine.
Zwei?
Ja. Unser Fritze, unser neuer Fritze Merz und der Franzose Macron.
Macron
fuhren in einem Zugabteil zusammen. Da sprang plötzlich die Tür auf und ein Fotograf der DPA sprang herein.
Ah ja, und hat natürlich das kleine Koksbäckchen von Macron und die den kleinen Bestecklöffel, Drogenbestecklöffel von Fritz Merz entdeckt.
Ja, weil die nämlich laut der Russen natürlich koksabhängig sind und sich irgendwie noch, keine Ahnung, da noch was aufgebrüht haben.
Das habe ich mir immer gedacht.
Naja, was ist das denn jetzt wieder für ein Scheiß?
Da sieht man dem Macron doch schon an.
Also, wenn ich jetzt so Verschwörungstheoretiker wäre oder hätte die Aufgabe, sagen wir mal andersrum, ich hätte die Aufgabe bekommen von einer großen östlichen Macht, vielleicht den europäischen Staatsmännern irgendwas anzuhängen oder so, ne? Und hätte die Szene beobachtet, da wäre ich ja jetzt erstmal in zweiter Linie erst auf die Idee gekommen, dass das weiße Knüdelchen, was da lag, ein Koksbäckchen war und das andere, was das Holzlöffelchen oder was das Umrührding, irgendwas anderes. Ich hätte den ja eher mal so Ferkeleien angedichtet.
Ja, dass das ein Kondom war zum Beispiel.
Ja, oder so, weißt du, die beiden da saßen und sich so ein bisschen befummelt. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, da liegt natürlich ein zerknülltes Taschentuch auf dem Tisch.
Ja.
Irgendwie sowas, aber nicht so völlig an den Haaren herbeigezogen, was man sogar auf dem schlechtest aufgelösten Video im Internet erkennt, dass das kein Plastiktütchen mit Koks ist. Nee, also die müssen an ihren Agenten, also seit es den KGB nicht mehr gibt, können die auch nichts mehr, habe ich das Gefühl.
Alles Amateure.
Aber so eine aufrichtige Ferkelei zwischen Deutschland und Frankreich, irgendwie, das hätte das Schlagzeilen gemacht.
Ja, ne? Die Verbrüderung, Fraternité und Tetrette, wie das alles so heißt bei den Franzosen.
Sag mal, aber wo wir gerade da sind, ne, ist dir jetzt klar, dass unser Bundeskanzler so alt ist wie der Papst? Ja. Sind beide 69.
Ja, wer sieht älter aus?
Wer?
Der Papst, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ja, der sieht schon älter aus, ja. Aber ich war ein bisschen erschrocken, ja, dass Merz so alt ist, hätte ich gesagt, aber so, und jetzt kommt es nämlich, so komme ich nämlich drauf, am Samstag war die in diesem Jahr zweite Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert. Günter Jauch, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk.
Ja.
Dieses Format, wo diese Samstagabend-Live-Show, wo die tatsächlich selber den Sendungsverlauf nicht ganz kennen und von Thorsten Schorn als Kommentator so ein bisschen durch die Sendung geführt werden. Auch was zum Schmunzeln für den schönen Samstagabend. Auf jeden Fall, da hat Thomas Gottschalk ja verkündet, sich aus dem Samstagabend jetzt endgültig mal zurückzuziehen, weil jetzt ist der Papst jünger als er und das wäre ein Grund, die Samstagsabendsbühne zu verlassen. Ich weiß ja nicht, was das wieder für eine PR-Aktion war, ne? Weil am 5. Dezember machen die Sendung trotzdem nochmal und da ist dann sein großer Abschied erst.
Oh, ja, klar. Aber dann macht er wahrscheinlich noch drei Abschiedstourneen.
Ja, was auch immer, aber jetzt anzukündigen, da jetzt, weil der Papst ist jetzt jünger als er und die Zeit sei jetzt gekommen. Ich meine, jetzt haben wir, ich glaube, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten schon mal gesprochen, dass seine Zeit vielleicht eh schon mal gekommen war, aber.
Ja. Wie alt ist er denn tatsächlich?
Ich habe keine Ahnung.
Also gerade älter als der Papst oder ist der 75 oder irgendwas?
Ich würde jetzt mal auf sowas tippen. Ja? Ist der nicht im letzten Jahr irgendwie sowas wie 75 geworden?
Boah, keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall im sozialen Umfeld sagt man Fishing for Compliments, ne? Aber dieses, schaut noch mal auf mich, ich bin noch so bekannt. 74 ist er. 18. Mai 1950. Mhm. Ach guck mal, der hat am Sonntag Geburtstag, der Thomas.
Ja. Guck mal.
Da kenne ich noch einen, der am Samstag, Sonntag Geburtstag hat, glaube ich.
Also naja, so. Einige.
Einige. So. Ja, und da kann man jetzt eigentlich direkt den Bogen weiter. Jetzt, wo wir schon bei RTL sind, können wir direkt bei RTL bleiben.
Ja, ne?
Was hast du denn so gelesen? Fragen wir mal den TV-Konsumenten aus der Eifel.
Ja, wenn ich doch nur TV-Konsument wäre und mitreden könnte. Aber was ich gehört habe, ist, dass Stefan Raab eine Sendung weniger hat.
So, naja, ja. Also, wär die Sache, weil, also du liest doch gerne Interviews mit unsäglichen, also oder unsägliche Interviews mit komischen Personen, ne?
Ja, immer gerne.
Und mit komischen Personen meine ich jetzt nicht komische Personen, aber unsägliche Interviews, sagen wir mal so. Die Unterhaltungschefin von RTL hat dem Online-Medienmagazin David Allen Interview zu der Thematik Stefan Raab und zum Absetzen der Sendung gegeben. Mhm. Und liest dir das mal durch und bild dir mal deine Meinung darüber, weil wie man sich so um den heißen Brei herumreden kann. Ich, also ohne da jetzt irgendwas, aber nicht nur die Fernsehbranche weiß, dass es mit Stefan Raab nicht sonderlich gut gestellt ist und dass die Idee nicht die allerbrillanteste war. Aha. Aber wie man sich so in einem Interview drumherum reden kann, ist schon, boah, mich hat das an so einige Interviews und Fragestellungen aus den politischen letzten Monaten erinnert, gesagt. Also, ich meine, ich würde jetzt nicht behaupten, alles heiße Luft, ne? Ganz und gar nicht, weil manchmal liegt man dann ja doch falsch. Aber irgendwie ist man in den letzten, zumindest in den letzten, wie lange geht das jetzt, die letzten 7, 8 Monate, liegt doch der Volksmund sehr richtig in allem.
Ja.
Und die Sendung jetzt wegen Desinteresse abzusetzen, ja, das ist die logische Konsequenz dahinter, ne?
Klar. Aber die kann natürlich jetzt auch nicht voll über Stefan Raab herziehen, weil war es nicht sie, die ihn quasi an Bord geholt hat?
Sogar mit den Worten, das war der smarteste Deal meines Lebens.
Ah ja.
Und auf die Nachfrage, ob es denn nach wie vor der smarteste Deal ihres Lebens sei, hat sie gesagt, ja. Und so in etwa zieht sich dieses ganze Interview durch. Mhm. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ich schicke dir mal den Link dazu.
Ihr schickt mir mal einen Link, das interessiert mich.
Aber wie gesagt, ist im Spätsommer soll, also die Sendung soll planmäßig in die Sommerpause gehen. Und in der Sommerpause, jetzt am Wochenende ist ja der große ESC, wo Raab ja auch mitmischt.
Ja.
Zumindest was den deutschen Act angeht. Und dann soll es nach der Sommerpause mit einer abgeänderten Version, wie es heißt, soll es dann weitergehen. Was auch immer das bedeutet, werden wir dann sehen, weil man hat ja in der Zwischenzeit noch reichlich Zeit zu gucken, was die Konkurrenz macht, weil die insgesamt ist die Konkurrenz gerade ja auch, sagen wir mal, mit ihren Panik-Torschlüssen, die sie dann gemacht haben, auch jetzt nicht immer auf dem Goldweg. Mhm. Sondern da sind ja jetzt auch so ein paar Entscheidungen in der gegnerischen Sendergruppe ProSieben, Sat.1, die jetzt auch nicht so wahnsinnig gut funktionieren. Aber also deswegen jetzt liegt der Ball wieder im anderen Spielfeld. Jetzt können die erstmal wieder gucken. Also das ist ein. Ich glaube, damals, als das alles aufkam, dann habe ich dir gesagt, das mischt das Feld jetzt mal so richtig auf und das nächste Jahr wird spannend. Ich glaube, das Jahr wird ein bisschen länger als ein Jahr, sondern es werden so 1,5 Jahre. Mhm. Aber ich glaube, jetzt geht es erst richtig los.
Ja. Irgendeiner wird sich da was einfallen lassen müssen, ne?
Ja, also und so Leute wie Thomas Gottschall sagen einfach so, tschüss.
Ja, genau. Es ist ein bisschen wie im echten Leben. Die ganzen Boomer gehen in Rente und es kommt keiner nach. Da entsteht also quasi auch beim Fernsehen ein gewisser Mitarbeitermangel.
Ja, ja, ja. Ist ja wirklich zu merken. Mhm.
Was natürlich auch mit einem gewissen Ideenmangel einhergehen könnte. Ne?
Ja, das weiß ich nicht. Ideen gibt es ja am Ende des Tages genug. Das ist wie in allem. Ne? Ist im Fernsehgeschäft ja genau das Gleiche, wie das im Moment auf den Positionen, wo die großen Entscheidungen getroffen werden und die großen Gelder fließen. Da sitzen im Moment noch die Alten drauf. Das heißt, die treffen gerade Entscheidungen, die für die potenziellen Geldgeber, also die Jungen, egal ob im Streaming-Bereich, im öffentlichen, also im linearen TV, da sitzen ja die, die das Geld am Ende reinspielen. Aber vielleicht ist das für die, was da oben entschieden wird, jetzt immer noch nicht ganz so cool.
Ja.
Und da gibt's eine Riesendiskrepanz dazwischen. Ne? Natürlich gibt es da unten Ideen. Mit da unten meine ich in dem jüngeren Volk. Und das wird im Internet, in sozialen Medien und selbst bei YouTube überall umgesetzt. Aber die Konnektivität zwischen beiden, also die Verbindung von den alten Boomern, die da oben sitzen und immer noch die dicken Seile in der Hand haben, zu den Jungen, die passt überhaupt nicht. Also es gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, mal so ein Beispiel, ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann.
Ja.
Habe ich jetzt gehört und dann auch mal nachgeschaut, und das ist unfassbar, hat bei YouTube, also das heißt bei den ausgeklammerten Snippets der Sendung, also die Sendung geht ja immer eine halbe Stunde, kommt jeden Freitag, und dann werden für YouTube werden so 10-Minuten-Snippets ausgearbeitet. Das heißt, jede Thematik, die behandelt wird, wird als eigenes Video bei YouTube hochgeladen.
Ja, ja.
Snackable, wie man so sagt. Mhm. Und die haben bei YouTube mehr Klicks als Zuschauerzahlen im linearen Fernsehen.
Tja.
So. Warum gibt es Sendungen im Privatfernsehen? Ja, gut, da sei es jetzt mal hingestellt. Aber wieso gibt es noch Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die nicht bei YouTube verwertet werden? Mhm. Es gibt Sendungen, die tauchen da gar nicht auf. Warum nicht? Und ne, das ist doch das beste Beispiel. Es ist so super einfach.
Ja.
Zuschauer, Klicks und Reichweite zu generieren. Mhm. Und da sitzen da einige und sagen, nö, das machen wir nicht. Weißt du, dann werden Gründe vorgeschoben wegen irgendwelchen Lizenzrechten. Ja, dann muss man klären, wie es dann irgendwie geht.
Ja.
Man sieht ja beim ZDF, das ist eine ZDF-Sendung, ist öffentlich-rechtlich, funktioniert, kann man bei YouTube hochladen. Kann man auch monetarisieren, kann man auch Geld mit einnehmen.
Genau, also es ist tatsächlich auch eine hervorragende Zweitverwertung.
Naja, bis hin zu einer Erstverwertung.
Ja, für großen Teil des Publikums. Ja.
Also da, wie gesagt, die, weil du sagst, die Jungen kommen nicht nach, die Jungen sind schon da, die stehen in den Startlöchern, die haben sich nur einfach vollkommen anders orientiert, weil der Zug abgefahren war.
Ja. Ist ja im Musikbusiness auch nicht anders.
Ne? Ist da sehr ähnlich, ja. Mhm. Ich meine, erinnere dich damals mal, das habe ich natürlich nur so ganz am Rande mitbekommen, am Rande im Sinne von, weil ich noch so jung war, aber als Viva und MTV in Deutschland damals losging, was das auf einmal für einen Markt aufgemacht hat, den es vorher nicht gab.
Genau, das war nicht nur, das war auf der einen Seite kultig, auf der anderen Seite war das tatsächlich ein komplett neuer Markt für Musikverwertung.
Ja, und zwar alle, die jetzt so langsam in ins Rentenalter gehen, nämlich Stefan Raab, Joko und Klaas, die ganzen Leute, die heute da sind und schon zum älteren Eisen gehören, die sind alle in der Zeit aufgewachsen, die konnten sich da alle ausprobieren, die haben da alle rumgemacht.
Ja.
Du glaubst doch selber nicht, dass jetzt die jetzt gerade bei YouTube, bei Twitch, bei TikTok erfolgreich sind, dass die in 20 Jahren im linearen Fernsehen erfolgreich sind. Der Zug ist abgefahren. Ist nämlich genau das, was damals mit Musikfernsehen, mit Viva und MTV in Deutschland auf einmal eine riesengroße Plattform hatte. Mhm. Die es vorher nicht gab.
Genau. in der Zeit sind auch eine ganze Menge deutscher Künstler und Bands bekannt geworden, die sonst vielleicht nicht bekannt geworden wären, weil viel mehr ausländisches Zeug vorher vermarktet wurde.
Nein, das Musikfernsehen ist gestorben, als das Internet groß geworden ist. Ja. Sonst gäbe es bis heute wahrscheinlich großes Musikfernsehen.
Mhm. Ja, Musikfernsehen ist komplett tot. Toter als tot.
Ja, war ja auch, muss man sagen, wenn man das jetzt mal objektiv betrachtet, war das ja auch echt nicht gut alles, ne? Aber ist ja auch egal. Mhm. Ich habe selbst ältere Kollegen von mir, Kamera, Ton, selbst die haben alle in Anführungsstrichen auf Viva gelernt.
Ja, ja. Mhm.
Die standen da damals als Anfang 20-Jährige und haben sich mal ausprobiert, haben mal eine Kamera in die Hand genommen. Weil war egal, durfte, konnte
man. Ja, genau. Mhm. Da war der wilde Westen. apropos neue Technik und so. Hast du gehört, dass ChatGPT immer mehr Unsinn erzählt? Und die Entwickler rätseln über die Gründe.
Meinst du in dieser neuen Version, die jetzt wieder zurückgezogen wurde, weil das, wie war das, zu nett war?
Die war zu nett, ja, aber das war ein Problem, was aber nichts hiermit zu tun hatte. Denn auch andere Sprachmodelle werfen immer mehr Blödsinn aus, was natürlich durchaus brisant werden kann. So haben sich zum Beispiel schon mehrere Anwälte in Amerika, die sich mit Hilfe von KI irgendwie so Fälle recherchieren, haben vor Gericht Präzedenzfälle vorgebracht, die es gar nicht gab. Samt Aktenzeichen und Gerichtsbarkeit und Argumentation. Hatte ChatGPT alles ausgearbeitet, aber es gab diesen Fall überhaupt nie.
Ja, okay, aber Entschuldigung, aber genau wie ob jetzt ChatGPT, eine andere KI oder irgendwas, Quellennachweis, Quellen checken, Fakten checken,
gilt darum auch geht's ja nicht, ne?
Ja, aber gilt in der heutigen Zeit genauso wie sonst auch. Also wer sich da irgendwie ein Beispiel und mit Aktenzeichen und alles rausschreibt und nicht das Oldschool-Medium Google mal benutzt, um zu checken, ob das vielleicht auch noch auf.
Tatsache ist, diese Sprachmodelle, die sind nicht dafür gemacht, Wahrheiten zu verbreiten, sondern nur Worte und Kombinationen vorherzusehen und
ja.
Und je mehr Fake News und Scheiße im Internet stehen, desto fantasievoller wird die Geschichte.
Ja, was meinst du, was glaubst du, ist da die mittelfristige Zukunft dieser Modelle? Machen die sich selber quasi kaputt oder gibt es findige Programmierer bzw. die KIs selbst, die mit Hilfe von findigen Programmierern sich wieder in die richtige Bahn loten?
Ganz schwierig zu sagen.
Wie so ein Schüler in der siebten Klasse, der hat angefangen zu kiffen.
Ja. Weißt du? Tatsache ist, solange die Sprachmodelle oder überhaupt die künstliche Intelligenz die Wahrheit nicht von Lüge unterscheiden kann, wird es schwierig.
Ja, aber das ist ja genauso wie der Siebtklässler, der leicht bekifft im Matheunterricht sitzt. Oder sagen wir mal Achtklässler, der weiß ja auch noch nicht so ganz zu unterscheiden, was wie ist. Mhm. Aber irgendwann holt auch den ja mal spätestens in der 10. Klasse dann die Realität ein. Das meine ich, also ich sehe den Vergleich mal so jetzt in die Zukunft gedacht. Weil
oder er fliegt von der Schule.
Und nimmt irgendwann Christo und ist unter der Brücke.
Genau. Genau.
Die gibt es natürlich auch. Ja.
Also ich habe, ja?
Hast du mal in die Serie Black Mirror reingeguckt?
Nee.
Boah, ich bin ja kurz davor, die zu gucken, obwohl ich habe im Moment gar keine Lust auf so, auf Serien oder so, ne? Mhm. Aber die Thematik, ich weiß nicht, wie viel ich erzählen kann, ohne zu spoilern, weil ich habe das von jemandem gehört, der das schon gesehen hat. Es geht auf jeden Fall um ein, ich weiß gar nicht, ob es großartig in der Zukunft spielt, aber es geht um ein Pärchen und sie bekommt einen Hirntumor und die können sich aber die OP nicht leisten. Und da kommt ein Konzern her und sagt, wir zahlen diese Hirn-OP der, deiner Frau. Dafür musst du aber, müsst ihr bei uns so eine Art Abo-Modell abschließen, dass die Frau weiter, dass das Gehirn der Frau weiterhin funktioniert, weil da werden irgendwelche Neuronen, irgendwelche Techniken, irgendwelche KIs eingebaut, damit das Gehirn weiter vernünftig funktioniert. Ja. Das heißt, die sind da, dafür, dass diese Frau weiterleben darf und die ihr Leben normal weiterleben, sind die an diesen Konzernen gebunden im Abo-Modell. Und dann gibt es aber wohl die Situation, dass die ganz normal in der Küche stehen und sie auf einmal anfängt, ihn zu fragen, ob er denn einen Kaffee will und sie über die Kaffeebohnen und über die Firma der, der Kaffeebohne wahnsinnig positiv spricht, bis er feststellt, sie über sie wird auch teils mit Werbung ausgespielt. Weil die haben nämlich nicht mehr das Premium-Abo-Modell, sondern nur noch das, das kleinere. So, und diese Serie baut halt darauf auf, dass diese Verbindung und diese ja, dieses Gefesseltsein an diesen Großkonzern, immer, also der Konzern will dann irgendwann immer mehr von dem Fall, weil irgendwann geht es sogar so weit, dass die dann irgendwie nur noch irgendwie 20 Stunden am Tag schlafen muss, es sei denn, die kaufen mehr Kontingent für Wachsein.
Oh, ja.
So, und das geht immer weiter. So, und das ist jetzt, wenn man es so denkt, ist das so nah an ChatGPT, so nah, ich sag mal nur Apple, ne?
Ja.
Kaufst ein iPhone, willst du iCloud haben? Ja, kannst du haben. Kostet aber monatlich iCloud-Speicher. Ja, 99 Cent ist so, du musst den großen kaufen. Kostet ein bisschen mehr. So, also das ist so nah dran, ne? Mhm. Und ich bin ja drauf und dran, diese Serie zu gucken. Black Mirror heißt sie.
Black Mirror. Klingt interessant.
Ja, aber deswegen so, was passiert mit ChatGPT mittelfristig?
Ich will es gar nicht wissen.
Tja, wir werden es erleben.
Wir werden es erleben. Was ich gehört habe, ist, dass das erklärt einem auch keiner so ganz offen, wenn man nicht ein bisschen tiefer eintaucht. Aber die Jobs, die hauptsächlich wegfallen werden durch künstliche Intelligenz, das sind die unteren und mittleren Bürojobs. Das sind also nicht die Fabrikjobs, die Facharbeiterjobs, sondern das sind die kleinen Verwaltungsmitarbeiter und Verwaltung in den Unternehmen und so. Das wird alles weitgehend durch KI ersetzt werden können.
Ja, und jetzt mal weit ausgeholt, vielleicht sogar ganz gut.
Ja, das sind ja auch nicht die attraktiven Jobs, ne? Das sind ja auch also sagen wir mal, wo man heute schon halbwegs mit automatisierten Antworten arbeiten könnte, wenn in Deutschland nicht alles noch per Brief abgewickelt werden müsste.
Ich muss gerade mal so ein bisschen überlegen, wie ich den Sachverhalt umschreibe, ohne genau zu erklären, was ich gemacht habe. Aber ich hatte einen ähnlichen Fall, wo ich eine Geldinstitut-Geschichte erledigen musste im weitesten Sinne. Und da wurde über eine Sache entschieden, ob die nun stattfindet oder nicht. Und ich hatte mit einer echten Person zu tun. Diese echte Person hat aber dafür gesorgt, dass das so ins System eingespeist wurde, diese Anfrage, dass die automatisierte Entscheidung im Hauptkonzern das schon freigeben wird. Weil der Mensch dahinter schon wusste, wie nämlich ein KI-gesteuertes System wahrscheinlich über den Fall, wahrscheinlich über den Fall entscheidet, wenn man jetzt nicht zu übertrieben ist oder zu Ding ist. Weil in so gewissen Grenzfällen wird es dann doch eine persönliche Entscheidung, dann geht das an Sachbearbeiter. Und dauert das noch umso viel länger. Aber um diese Entscheidung zu beschleunigen, wird heute vieles KI und computergeschützt schon gemacht.
Ja.
Weil das, wie du sagst, so einfache Verwaltungsaufgaben, einfache Entscheidungen für oder gegen irgendwas, kann im Zweifel ein Computer sogar besser entscheiden.
Ja, genau. Ne?
Nur bei so Hartfällen muss dann mal ein Mensch drüber gucken und entscheiden. Das heißt aber, der Mensch, der da sitzt und die Eingabe macht, weiß ja schon, was wahrscheinlich ein leckeres Häppchen für die KI ist, damit die denkt, ach, das ist doch sauber, das winken wir mal durch. Ja, besser geht's doch nicht.
Also, nee.
Also, selbst, weil beide, ja. beide Seiten in dem Fall wissen ja, was sie bekommen. Mhm. Der Betreiber des Computers, nenne ich das mal jetzt ganz grob, der weiß, was er sich einkauft, was er sich da hinstellt. Der Kunde auf der anderen Seite ist, weiß es im Zweifel auch.
Mhm. Nichts ist unmanipulierbar.
Ja, das ist nicht schlecht. Weißt du, was ich perfides gehört habe, ganz kurz zu dieser Technik und Personen fallen weg und KI. Ne? Das hat zwar jetzt wenig mit KI zu tun, aber ja doch mit der voranschreitenden Technik, die überall Einzug hält. In so Fastfood-Restaurants, ne, so McDonald's, Burger King und so, hast du doch jetzt ganz oft diese Bestellterminals.
Ja, genau.
Dass du gar nicht mehr vorne zur Kasse gehen kannst. Oder oft kannst du sogar gar nicht mehr nach vorne gehen, sondern du musst an diesem Terminal bestellen und bezahlen. Ich habe letztens gehört, ja, natürlich spart das Mitarbeiter ein, die da vorne stehen und Bestellungen entgegennehmen. Weißt du aber, was gerade bei McDonald's das perfide ist? Deren Umsätze sind um 20% gestiegen. Aha. Warum? Überleg mal, warum. Wegfallende Scham.
Ich verstehe, so weit habe ich noch gar nicht gedacht.
Der Dicke, der sich da jetzt das Maxi-Menü holt, der kann sich jetzt noch 2 Eis dazu bestellen, ohne dass in der Schlange neben ihm einer steht, der sagt...
Und die Augen verdreht.
Ja, und blöd guckt. Mhm. Er wird mehr bestellt.
Das gibt's nicht.
Also ich meine, diese tatsächlich bei McDonald's ist mir das auch schon aufgefallen. Dieses System ist schon auch so programmiert, dass du, selbst wenn du was Kleines bestellst, wird dir immer noch, wollen sie noch das dazu? Mhm. Also dir wird direkt der Vorschlag gemacht, wollen sie noch das dazu? Das wird dir zwar, glaube ich, wenn du da vorne stehst und bestellst, wird dich das auch gefragt. Aber da sagst du ja nicht, na, da musst du nur drücken. Und dann kriegst du das auch noch dazu. Mhm. Aber wirklich bis zu 20% Umsatzsteigerung durch diese Terminals. Plus wahrscheinlich die wegfallenden Personalkosten. Mhm.
Sehr clever. Okay, ne? Apropos clever, beziehungsweise nicht so clever, der Hofnarr im Weißen Haus.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal. Stopp. Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofnarr vom Weißen Haus.
Und der ist gerade nicht im Weißen Haus, sondern
darauf gewartet.
Im Nahen Osten unterwegs.
Sein Flugzeug abholen?
Sein Flugzeug abholen. Er lässt sich für 400 Millionen Dollar ein neues Flugzeug zur beruflichen und später auch zur privaten Verwendung schenken.
Ich habe das, wann das vorgestern oder so kam die Meldung raus. Ne? Irgendwelche Emirate schenken ihm
Katar,
eine 747. Ne? Katar genau. Schenkt ihm eine 747. So ein Luxusmodell der 747.
Ja, genau.
Aber das Ding, also der will das ja anstelle der Air Force One nutzen.
Richtig.
Habe ich gehört. Mhm. Weil er sagt so, eigentlich darf der ja keine Spenden entgegennehmen, aber er möchte das ja über die, sag ich das, eine Spende ans Pentagon oder irgendwas ist, will er das irgendwie umgehen, keine Ahnung. Das Ding ist aber ja gar keine Air Force One. So eine Air Force One ist ja nicht einfach ein Flugzeug, was blau angemalt ist.
Genau.
Das ist dem schon wieder nicht klar, ne?
Der Ausbau kostet ein Vielfaches dessen, was das Flugzeug kostet. Beziehungsweise er zahlt es ja nicht. Aber, ja. Also irgendwie über 1 Milliarde soll das kosten, das Flugzeug zur sicheren Air Force One auszubauen. Und die Dinger sind ja irgendwie, die können ja quasi, ich glaube, wochenlang können die am Himmel bleiben, wenn sie irgendwie aufgetankt werden. Die sind besonders abgesichert gegen Abhören. Die sind theoretisch oder hypothetisch sind die atombombensicher und so weiter und so fort. Also
magnetischer Impuls, alles.
Genau. Da muss schon das eine oder andere gemacht werden.
Aber das ist dem, dachte ich nämlich auch, dem ist schon wieder nicht klar, was die Air Force One eigentlich ist, ne?
Genau.
Ja. der denkt jetzt, ja, dann nehme ich mir jetzt schön da das Flugzeug da mit.
Ja, und das Ganze wird jetzt nicht direkt ihm übertragen, sondern das geht an eine Stiftung, die regierungsnah ist, aber auf die er nach seiner, wenn er das Amt des Präsidenten aufgibt, hat er Verfügungsgewalt darüber. Mhm. So umgehen die das Antikorruptionsgesetz, aber das bedeutet, dass er, sobald er kein Präsident mehr ist, kann er sich das Ding schnappen und damit nach Mar-a-Lago fliegen.
Ja, soll er machen. Tschüss.
Schön.
Okay, das heißt, aber jetzt nicht, dass das, wer ist für die Air Force One zuständig? Die Air Force und oder ist das? Doch, die Air Force, natürlich, ja. Deswegen heißt sie Air Force One. Die Air Force ist dafür zuständig, aber das heißt, die bauen jetzt nicht das Flugzeug um. Also dieses katarische Flugzeug bauen jetzt nicht um.
Keine Ahnung. Also noch hat das ja nicht, aber das müsste dann wahrscheinlich nach Seattle geflogen werden, wo der Boeing-Konzern seine Fabrikhallen hat, und dann muss das da erstmal umgerüstet werden.
Ja, aber ja, egal. Aber das kostet dann ja doch schon wieder den Steuerzahler Geld, ja, was er ja eigentlich.
Ja. Mhm.
Also was mich ein bisschen gewundert hat, dass die eine Boeing 747, ich weiß nicht, welche Modellnummer es da mittlerweile gibt, aber trotzdem, dass eine Boeing 747 immer noch das modernste Flugzeug der Welt ist, ne?
Ja, zusammen mit einem Airbus.
Ja, aber das ist schon krass, ne? Das Ding ist in den 70ern entwickelt worden.
Ja.
Natürlich sind da reichlich Updates geflossen und
neue. Ja, genau. Es sieht nur von außen genauso aus wie vor 40 Jahren, also 50 Jahren. Ah. Nebenbei macht Donald mit den Scheichs vor Ort irgendwelche Deals, die hauptsächlich seinen Unternehmen zugutekommen. Und das Ganze wurde schon vorbereitet. Seine Söhne waren vor ein paar Wochen schon da und haben schon alles eingestielt. Und Donald muss nur noch Hände drücken. Mhm. Und der hat ja auch so Bitcoin-Sachen und so. Und da wird jetzt mit den Scheiß irgendwas gedealt. Also das ist offene Korruption. So offen, dass selbst einige Republikaner sich schon zu Wort gemeldet haben und den Zeigefinger gehoben haben. Aber Donald interessiert das alles überhaupt nicht.
Ja, der ist ja nicht umsonst einer oder der unbeliebteste Präsident seit... Ja. Wie war die? Also das war ja unfassbar, wie schnell seine Umfragewerte da jetzt in den Keller gerasselt sind.
Ja, ja, klar. Hm. Ja, er hat einige Fans weniger, aber trotzdem sind immer noch viele Amerikaner stehen irgendwie dahinter.
Ja, das wird sich auch ändern.
Das wird sich noch ändern. Hast du unnützes Wissen mitgebracht?
Ja. Nämlich das Wort Angstschweiß weist eine Besonderheit auf, nämlich das Wort im Duden mit den am meisten aufeinanderfolgenden Konsonanten, nämlich 8. NGSTSCHW.
Ja, das sind viele.
Das ist wahnsinnig viel, ja.
Ja.
Ich hab was, und wozu ist es zu gebrauchen? Zu gar nichts.
Zu gar nichts, genau. Nee. Genau. Ich habe ein bisschen unnützes Wissen zur Europäischen Union mitgebracht. Mhm. Wusstest du, dass der Mittelpunkt der EU in Gartheim in Unterfranken liegt?
Nee, es gibt aber der Mittelpunkt Deutschlands, der ist auch in einem komischen Ort.
In Thüringen ist das, ein Stückchen weiter oben. Mhm. Mhm. Wusstest du, dass Griechenland mit 158 Strophen die längste Nationalhymne Europas und auch der Welt hat?
Oh mein Gott. Das heißt, Deutschland, Griechenland, bei Fußball-WM dauert super lange, bis die anfangen. Dann.
Da brauchst du viel Zeit und ich möchte auch nicht der Vorsänger sein, der sehr textsicher sein muss. Und das letzte unnütze Wissen. Wusstest du, dass die EU-Behörden mit ca. 60.000 weniger Mitarbeiter als der Frankfurter Flughafen mit ca. 80.000 hat?
Das ist erstaunlich.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
Das ist wirklich erstaunlich. Kurz nochmal zurück zu der Nationalhymne Griechenlands.
Ja.
Ich findest du nicht, dass das Lied, wenn wir es mal so bezeichnen, an sich einige Rekorde bricht? Weil nenn mir mal ein anderes Lied mit so vielen Strophen. Jetzt abgesehen von Nationalhymnen oder so.
Ja, gibt es nicht viele. Vielleicht irgendwas von Bob Dylan. Der war ja auch mal sehr textlastig.
Also.
Ja. Ich hätte drei Fragen an den TV-Mann. Die schiebe ich schon seit einer Weile vor mir her.
Ja, ich würde gerne ganz kurz noch. Ja, komm. Nee, mach mal.
Machen wir.
Ja, machen wir.
Du hast vorletzte oder vorvorletzte Woche gesagt, dass das Fernsehen in Deutschland schon sehr speziell ist. Da haben wir, glaube ich, über Formate geredet und so. Was genau meinst du damit?
Ja, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. In welchem Zusammenhang habe ich das denn gesagt? Ich habe das ja nicht einfach so gesagt.
Doch, das hast du einfach reingeworfen.
In welchem Zusammenhang denn?
Ne, wir haben geredet über Formate, wo die herkommen, dass die aus dem Ausland teilweise lizenziert werden und aber auch nicht alles. Bares für Rares ist eine deutsche Produktion, die von hier aus ins Ausland lizenziert wird. Und dann haben wir uns über das Fernsehprogramm insgesamt unterhalten und du meintest, dass das in Deutschland so, schon sehr speziell wäre.
Ja, das deutsche Fernsehen ist speziell, oder das deutsche Fernsehprogramm ist insofern speziell, dass das sich vom, sagen wir mal, anders europäischen Fernsehen schon ein bisschen unterscheidet. Da sind sich die anderen europäischen Länder schon viel einiger, was marktüblich gut zu gucken ist.
Okay.
Also so Ausnahmen wie zum Beispiel Wer wird Millionär hat in, ich glaube, in unfassbar vielen europäischen Ländern sehr, sehr gut funktioniert für eine ganz kurze Zeit. Mhm. In Deutschland läuft das seit 20 Jahren durch. Bares für Rares läuft seit 2013 in Deutschland, seit 2015 in Deutschland täglich. Mhm. Ist ins Ausland verkauft worden, lief da wahnsinnig gut, kurzzeitig.
Ja.
So, andersrum werden bei uns Formate importiert aus dem Ausland und eingekauft, die im Ausland wahnsinnig lange laufen und funktioniert in Deutschland wieder nicht. Hm. Also da ist, Deutschland schielt immer ins Ausland, insbesondere nach wie vor noch nach Großbritannien zur BBC, was die BBC alles Tolles kann, wo die BBC denn das ganze Geld her hat, um so tolle Sachen zu machen,
ja, ja.
Versucht Sachen zu adaptieren und verschlimmbessert. So, also ich weiß nicht, ob es Deutschland ist jetzt nicht das einzige Land in Europa und auch weltweit, was das System des öffentlich-rechtlichen Fernsehens hat. Ich glaube aber trotzdem, dass das viel damit zu tun hat. Dass es, sagen wir mal so, das staatlich zum einen geförderte Fernsehen, aber auch natürlich reglementierte Fernsehen,
ja,
sehr viel vorgibt, auch wenn es Privatfernsehen gibt. In Deutschland wusstest du übrigens, dass Helmut Schmidt Privatfernsehen nicht wollte.
Nee.
Habe ich letztens, wusste ich tatsächlich auch nicht. Helmut Schmidt war gegen Privatfernsehen und der hat damals, hat dann uns also auch ganz klar gesagt, gib es nicht, wird nicht aufgemacht, diese Lizenz. Hat ein bisschen Gegenwind aus der Politik bekommen, aber er war da nicht für. ich glaube, wir wären heute nicht hier, oder zumindest ich wär nicht hier, wenn Helmut Schmidt seinen Willen bekommen hätte. Mhm. Hätte sie einfach noch eine Schachtel Zigarette angezündet, dann wäre aber hier was ganz anders.
So einen Scheiß machen wir hier nicht.
Nee, aber trotzdem, ich glaube wirklich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Systeme so in anderen Ländern laufen, wo es auch öffentlich-rechtliches oder Staatsfernsehen gibt quasi. Mhm. Ich meine, ist ja kein Staatsfernsehen, aber staatlich reglementiertes Fernsehen.
Ja, ja.
Weil es, ich meine, selbst das Privatfernsehen in Deutschland hat ja so große Auflagen. Ich meine, du musst ja als Vollprogramm im Privatfernsehen hast du ja unterstehst du ja unfassbaren Gesetzen, zum Beispiel was die Werbung angeht.
Mhm.
wann, wie lange, wie Werbung gesendet werden darf. Du musst als Vollprogramm, also Vollprogramm heißt als vollwertiger Sender, musst du ja den Bereich haben, dass du, weiß ich nicht, das Kinderfernsehen mit abdeckst. Du musst die Kirche mit abdecken. Du musst als Vollprogramm im Privatfernsehen, musst du ja sogar das sogenannte Fensterprogramm bieten. Weißt du, was das ist?
Nee.
Du musst eine Sendezeit, ich weiß gar nicht, wie das, ob das wöchentlich geregelt ist oder monatlich oder nur ein Zeitkontingent im Monat. Du musst als Privatsender ein Zeitfenster offen halten, was öffentlich ausgeschrieben werden darf. Und das darf dann irgendwer kaufen und darf mit dieser Sendezeit in diesem Fenster, deswegen heißt Fensterprogramm, machen, was er will. Zum Beispiel ist dieses DECT, das siehst du manchmal zum Beispiel Spiegel TV, die Sendung.
Ja.
Ist nicht von RTL und ist nicht von RTL produziert und steht auch nicht in der Verantwortung von RTL.
Ah.
Wird auf RTL gesendet, aber das ist ein sogenanntes Fensterprogramm. Deswegen kommt vorher immer dieses DECT-Logo in dem Fall. Oder ich meine, das ist auch auf RTL, ich glaube, das ist dieses Extra, dieses Magazin. Das ist auch frei verkäufliche Sendezeit gewesen oder dieses frei verkäufliches Fenster und das hat jemand gekauft. Und das ist auf jeden Fall auch gesetzlich verpflichtend.
Ah,
das sowas. Das heißt, also rein wirklich rein theoretisch, wenn du das kaufst, kannst du Schwarzbild senden. Wenn du sagst, das ist mir das wert. Naja, auf jeden Fall ist das alles so unfassbar gesetzlich geregelt, auch im Privatfernsehen. Mhm. Und das bestimmt natürlich wahnsinnig auch, glaube ich, die Inhalte, die da gesendet werden.
Ja, ich denke auch. Also auch die ganze Sache mit Jugendschutz und was weiß ich alles irgendwie. Die können da echt nicht machen, was sie wollen.
Nee. Ist ja auch hier und da gut, aber...
Ja, ja. Sieht aber in den USA zum Beispiel ganz anders aus. Ne? Da gibt es keinen Jugendschutz in dem Sinne im Fernsehen.
Muss doch, echt
nicht. Ja, es gibt so einfache Dinge, wie ich glaube, und ich weiß nicht, ob sich das auf alle Sender erstreckt, aber das Wort Fuck oder Fucking muss ausgeblendet werden zu bestimmten Zeiten.
Mhm.
Solche Sachen haben die schon, aber im Großen und Ganzen ist das relativ unreglementiert.
Ich muss ja manchmal bei Germany's Next Topmodel mit reingucken, ne? Weil dann machst du den Fernseher an und ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund kann man da nicht mehr umschalten. Da willst du ja aber auch in der Postproduktion nicht arbeiten, ne? Weil wenn die da ihre komischen Shootings haben, wo die leicht bekleidet sind, das ist ja mittlerweile, wird ja alles geblurrt, also sprich unscharf gemacht. Was auch nur in Ansätzen in Richtung Po-Ritze oder Brust geht. Ne?
Oh, ja.
Also wir reden noch nicht mal mehr von, man sieht, könnte Brustwarze oder irgendwas erahnen, sondern auch, also selbst ein tiefer Ausschnitt wird mittlerweile geblurrt. Ja. Und auch, also es geht gar nicht um die Genitalien an sich, sondern es geht um den ganzen Bereich, wenn man den sehen sollte. Mhm. Und es gibt teilweise so bei Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum im Fernsehen Fotoshootings, wo einfach das halbe Bild immer unscharf ist, wo die da so unscharf rumrennen, die ganzen Mädels und Jungs.
Ich wusste gar nicht, dass Deutschland so prüde geworden ist.
Ich weiß, das ist, ich habe das selbstverständlich jetzt nicht wirklich verfolgt in den letzten Jahren, aber so hart wie in diesem Jahr habe ich das auch noch nicht gesehen.
Hm.
Aber klar, da läuft jetzt unter der Woche 20.15 Uhr. Wer weiß, was da, vielleicht gibt es auch schon wieder neue Regeln.
Ja, wer weiß. Aber das ist ja das Deutschsprachige. Das heißt, das wird ja auch nicht ins Ausland verkauft, wo man prüder ist als hier.
Ja, ich weiß es nicht.
Kurios.
Aber, wo wir gerade schon bei speziellen Sehgewohnheiten ist, wusstest du zum Beispiel, dass in den USA das... Also wenn du in Deutschland im Fernsehen einen geilen Auftritt haben willst, dann musst du irgendwo zur Primetime, sprich 20.15 Uhr, irgendwo in eine fette Sendung.
Mhm.
Am besten am Wochenende. Wenn du den gleichen Ruhm in den USA im Fernsehen haben willst, musst du da ins Morning, ins Frühstücksfernsehen gehen. Ne?
Ja, habe ich auch gehört, aber warum eigentlich?
Keine Ahnung, das ist genauso wie bei uns, dass irgendwie was ist oder dann isst man wer, wenn man um 20.15 Uhr Freitag oder Samstags in der Sendung ist, bist du im Morning-Fernsehen in den USA. Stehst du da mit so Klüsen um 7 Uhr und singst dein Lied, wenn du da jetzt Musiker bist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, also, müsste man mal rausbekommen, wo dieser Trend. Und andererseits gibt es aber dieses klassische 2015-Fernsehen nicht. Und deswegen, da gibt es ja wahnsinnig viele diese Late-Night-Shows, die dann da wieder sind. Aber so dieses klassische Primetime, was sich für uns ja auch so mehr und mehr auflöst, muss man ja ganz ehrlich sagen. Selbst die Tagesschau überlegt mittlerweile, von den 15 Minuten wegzugehen und eventuell sogar schon 30 Minuten zu senden. Mhm. Da gibt es gerade so Überlegungen, aber da werden wir bestimmt noch was von hören. Aber da gibt es ja so, also so Sehgewohnheiten sind ja schon auch was Gelerntes.
Ja, was es auch, glaube ich, nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich gibt, ist diese 20.15 Uhr Sache.
Ja.
Das ist schon fast ins Kulturgut übergegangen. Jeder weiß, wovon du redest, wenn du Viertel nach acht sagst.
Ja, aber das ist eine Sache, die stimmt aus. Das weicht ja immer mehr auf, weil, was wir eben sagten, selbst die Sachen, die im öffentlich-rechtlichen oder Privatfernsehen, im Linearfernsehen kommen, werden von den Leuten ja nicht mehr oder oft nicht mehr in Echtzeit konsumiert, sondern über die Streaming-Dienste zeitversetzt, einen Tag später oder dann, wann man es halt will, geguckt. Das heißt, diese 20.15 Uhr sind nicht mehr wichtig. Weswegen, also jetzt, das ist jetzt heute, also sprich gestern, der erste Artikel rausgekommen, die Tagesschau ist wirklich gerade an Reformen dran. Diese 20 Uhr, 20.15 Uhr, nur deswegen ist ja die 20.15 Uhr entstanden, ja, genau, weil um 20 Uhr die Tagesschau kam.
Ja.
Nur darum sind die 20.15 Uhr entstanden. Und das Ganze ergibt heutzutage eigentlich keinen Sinn mehr.
Nee, das stimmt.
Also jetzt, wo man so sagt, ne? Wenn wir schon nicht die Sommer- und Winterzeit abschaffen wollen, ne, können wir dann wenigstens die Primetime dann auch verschieben. Mhm. Also da wird auch die Zeit umgestellt.
Ja.
Oh, das wäre nicht schlecht. Damit man im Sommer nicht immer dann so gehetzt.
Genau.
Also im Winter ist das ja machbar, mit Kochen und Abspülen um 20 Uhr sich auch mal die Tagesschau anzugucken. Im Sommer ist es super, super abgehetzt, dann sich die Tagesschau anzugucken, geht ja gar nicht.
Das und es fällt mir gerade auf, dass ich noch nie die Tagesschau oder die Tagesthemen zeitversetzt im Streaming geguckt habe.
Weißt du, wann ich das jetzt wirklich das erste Mal gemacht habe und mir nämlich genau die Frage auch gestellt habe, auf die Tagesschau-App auf dem Handy, ne? Da kannst du ja auch, wenn du auf Video gehst, kannst du dir ja, ich glaube, direkt nach Ausstrahlung der Tagesschau kannst du dir die Tagesschau da auch angucken, ja, in der App. Und ich habe das jetzt gemacht, als ich in Schottland war, habe ich abends im Hotelzimmer habe ich immer Tagesschau geguckt. Weil da war jetzt, hatte man eh nicht Bock, irgendwie noch was zu machen, sondern kurz nochmal eine Viertelstunde Tagesschau gucken, fertig. Und da dachte ich, wieso guckt man denn nicht einfach öfter Tagesschau mal eben so auf dem Handy weg?
Ja, stimmt.
Ist auch super. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht.
Ich kann mir noch nicht vorstellen, das zeitversetzt zu gucken, weil es ist so ein bisschen wie die Zeitung von gestern zu lesen.
Ja, weiß ich nicht, aber guck mal. Wann hast du das letzte Mal Tagesschau und Tagesthemen an einem Abend geguckt?
Boah.
Also wenn du das mal machst, dann ist ich meine, die Tagesthemen sind auch nur die lange Version davon. Das ist der Director's Cut von der Tagesschau, ne?
Natürlich.
Plus noch zwei so Boulevardthemen. Ohne alle Sendungen, die länger als eine Viertelstunde sind und packst nicht mindestens zwei Boulevardthemen mit rein, da bist du heutzutage nichts mehr.
Ja klar, dann schalten die Leute sofort weg. Okay, noch zwei schnelle Fragen.
Ja.
Hast du schon mal, als du noch als Kameramann unterwegs warst, oder vielleicht ist das auch heutzutage noch ein Problem, schon mal Ärger wegen einer fehlenden Drehgenehmigung gehabt? Und oh, wer ja, beantragt oft. Die eigentlich? So gerade im Ausland.
Oh ja, oft. Also Drehgenehmigung. Deutschland ist ja, was das angeht, eigentlich ist es, wie Markus Lanz sagen würde, Recki, da müssen wir mal eine ganze Sendung drüber machen. Nee, weil Drehgenehmigung ist wirklich ein super komplexes Thema. Aber in Deutschland können wir uns sehr glücklich schätzen, dass man im Prinzip überall alles machen kann und es herrscht Pressefreiheit, zumindest in den weitesten Teilen Deutschlands. Und du kannst eigentlich überall alles machen. Es geht nämlich dann los natürlich, wenn Privatgrund ist.
Ja.
Es geht dann los, wenn du Hilfsmittel dazu benutzt, um auf Privatgrund zu gucken. Nämlich ein Stativ, eine Erhöhung, eine Drohne, irgendwas. Mhm. So, aber so Drehgenehmigung bekommst du. Also so, und dann gibt es so den Fall, zum Beispiel, du möchtest auf einem öffentlichen Platz drehen, behinderst aber das alltägliche Leben. Dann musst du in aller Regel zur Stadt gehen und sagen, ich möchte da und da, haben wir das und das vor. Dann sagt die Stadt, ob da eine Absperrung für nötig ist oder nicht. Und so, ne, so nimmt das seinen Lauf. Das ist in Deutschland aber sehr geregelt, wie das irgendwie geht. Im Ausland nicht. Und umso, sagen wir mal, umso schwieriger die politische Lage in dem Land, desto schwieriger wird auch die Thematik der Drehgenehmigung. Nehmen wir mal ein Beispiel: Ägypten. Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Polizeibehörden es in Ägypten allein gibt. Ne? Mhm. Wer will da entscheiden, ob eine Drehgenehmigung jetzt gilt oder nicht? Also konkret ist mir der Fall zum Beispiel passiert, in Ägypten ist das so, wenn du da drehen möchtest, dann musst du einen Antrag bei der Regierung stellen und die Drehgenehmigung erfolgt in der Form nicht eines Papierstückes, sondern du fliegst nach Ägypten und dich holt ein Regierungsbeamter, der dafür abgestellt wurde, holt dich am Flughafen ab und ist Zeit deines Aufenthalts bei dir. Mhm.
Das ist quasi der Co-Regisseur.
Das ist quasi der Co-Regisseur, der natürlich auch verköstigt werden möchte und natürlich auch ein Hotelzimmer benötigt.
Natürlich.
Um die Frage zu beantworten, wer sowas macht, so Drehgenehmigung und diese ganzen Sachen, das läuft natürlich über die Produktionsfirma, die in dem Fall uns dann beauftragt. Also ja. Die sind dafür verantwortlich. Ja. So, jetzt in dem Fall tatsächlich in Ägypten, wo eigentlich dann diese Person von der Regierung abgestellt ist, die mit dir mitläuft und diesen ganzen hunderten Polizeibehörden erzählt, dass das schon alles eine Richtigkeit ist und dass man das darf, ist bei uns aber nicht aufgetaucht. Und auf mehrmalige Nachfrage bei zuständiger Behörde hieß es, ist gar kein Problem, wenn irgendwas ist, sollen wir einfach die und die Nummer anrufen, das Telefon weiterreichen und dann klären die das untereinander.
Ah, ja.
Hat so mittel funktioniert, sag ich mal. Also es hat damit geendet, dass wir irgendwann vom Geheimdienst verfolgt wurden und uns nicht mehr gut bewegen konnten und auch, ich sag mal, ich weiß nicht, wie nah es war, aber ich glaube, wir waren schon ziemlich nah am Knast damals. Also wir sind auch quasi nicht mehr, ja, wie heißt das, Sharm el-Sheikh ist doch, ist der Flughafen, ein Stück davon entfernt gibt es so ein Taucher Paradies, da waren wir. Und wir sind auch gar nicht mehr aus dem Dorf so wirklich rausgekommen, weil die noch unsere Reisepässe hatten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war relativ froh, im Flugzeug zu sein und als das Boarding completed war und die Türen geschlossen hatten und auch keiner mehr von außen rein konnte, war ich doch recht erleichtert. Damals, also das Thema Drehgenehmigung in politisch schwierigen Ländern kann auch echt hart sein. Mhm. Weil, ne, was ich eben meinte, wenn du jetzt nicht, also wenn du in Deutschland ein Papier von, sagen wir mal, vom Amt für Öffentlichkeit, das wäre so, vom Ordnungsamt, da sagt in Deutschland jeder, ach, das Ordnungsamt, ja, dann muss es ja stimmen. Sowas gibt es in vielen Ländern nicht. So, ne? Deswegen, also da gibt's schon ganz merkwürdige Geschichten.
Das kann ich mir vorstellen. Ich werde dich beim zweiten Mal daran erinnern. Vielleicht fällt dir ja noch was Interessantes.
Mit Sicherheit. Also ich meine, selbst in den USA ist das Thema nicht so richtig geklärt. Da ist jeder Bundesstaat hat da seine eigenen Regeln. Und auch in solchen Ländern in Südamerika, aber halt auch in den USA, bist du gut dran gelegen, wenn du gerade so auf dem Land unterwegs bist, bist du gut dran gelegen, einen Stringer mit dir zu haben, also so einen Local mit dir zu haben, der sich da vor Ort auskennt und weiß, mit wem er reden muss, wenn irgendwas ist.
Ja, ja. Und der auch weiß, wie man offiziell richtig besticht.
Ja, ich meine, das kommt auch noch dazu. Ich meine, heutzutage kommt das in der Form nicht mehr so vor, aber es war damals normal. Und ich kann jetzt darüber reden, weil sowas ist heutzutage auch nicht mehr möglich, aber es war damals normal, dass ich mit, weiß nicht, $5,000 in der Tasche nach Indonesien geflogen bin, um am Flughafen als allererstes mal den Zoll zu bestechen, damit wir mit dem Zeug reinkommen. Das war vollkommen normal. Das war, mir wurde Geld in die Hand gedrückt, weil es ganz klar war, da haben wir jetzt keine Drehgenehmigung vor Ort, die bestichst du direkt erstmal vor Ort. Das habe ich damals gelernt quasi. war vollkommen normal.
Ja.
Und wenn man dann ein bisschen abgewichst war, dann hat man versucht, die Kohle zu sparen und hat versucht, so durchzukommen. Ja, warum nicht?
Wenn das so sein muss. Letzte Frage, ganz schnell. Machen Werbedrehs eigentlich Spaß oder ist das mehr so eine unkreative Dienstleistung, die einfach so abgedreht wird?
Komplett anderes Metier. Also das ist vergleichbar, ob du jetzt kreativ, also das ist jetzt so ein Unterschied, als wärst du jetzt kreativer Maler oder Bauzeichner. Mhm. Und in dem Sinne meine ich tatsächlich so ein bisschen, dass die Werbung und sowas, das ist eher so das Bauzeichnen. Natürlich gibt es auch ganz viele kreative Prozesse, aber dadurch, dass das so konzentriert ist auf diese, weiß nicht, 20, 30, 35 Sekunden, die es am Ende wird, ist das ein so komplex durcharrangierter Prozess des Filmemachens. Also genau das Gegenteil von Reality-TV, wo alles einfach daherläuft und nachher guckt man, was man daraus macht. Das ist ja genau das Gegenteil. Da muss man sehr Bock drauf haben. Mhm. Hatte ich nie. Wir haben ja viel Werbung früher auch gemacht und ich habe da auch viel reingeschnuppert. Fand die Mischung immer sehr gut. Aber so, wenn es an, wir haben viel so Beauty und Haare gemacht für Schwarzkopf. Mhm. Boah, das ist also gerade so, was sehen wir so, Haarfärbemittel. Hölle. Weil da kann dann ja auch schon mal passieren, dass dann so ein Schuss gemacht wird und dann festgestellt wird, die Nuance von dem Braunton stimmt ja jetzt nicht ganz so perfekt. Und dann wird erstmal umgefärbt und dann stehst du da wieder 3 Stunden. Und da ziehen sich so Dreharbeiten natürlich unfassbar in die Länge, wenn ein Produkt da abfotografiert wird, wo es ums Produkt geht und nicht jetzt, man sagt, das machen wir schon nachher in der Postproduktion, dann schneiden wir uns dann schon irgendwie schön. Nee, Werbung ist was ganz anderes und ist also. Was war die Frage, ob das Spaß macht?
Ja.
Ja, das macht auf eine Art Spaß, es ist aber, wie gesagt, ist ein ganz anderer Job. Ja. Ja, es gibt was ganz anderes.
Gut, das waren die 3 Fragen an den TV-Mann.
Ja, und damit sind wir jetzt auch schon, eigentlich ist das perfekte Schlusswort. Wir haben schon wieder keine Musik gemacht. Wir müssen nächste Woche unbedingt Musik machen.
Unbedingt.
Also den Song des Tages, der wird nämlich, der staubt hier schon ein.
Ja.
Ich krieg schon eine leichte Staubschicht oben drauf. Ja, dann habe ich nichts. Ach, ich habe hier noch 2 Themen, aber egal, müssen wir nächste Woche machen.
Ja, machen wir nächste Woche.
War sehr fernsehlastig heute.
Ja, ne?
Ja. Sehr fernsehlastig.
Jetzt schön für mich, weil ich kriege ja sonst nicht viel mit vom Fernsehen.
Ja, ich halte dich mal ein bisschen auf dem Laufenden.
Ja, sehr gut.
Übrigens, es ist ein Trugschluss, man kriegt keine viereckigen Augen.
Tatsächlich?
Nee, tatsächlich. Du kannst so viel Fernsehen gucken, wie du willst.
Meine ganze Jugend hat man mir das erzählt. Die ganze Kindheit.
Heutzutage werden es ja auch 16:9 Augen, beziehungsweise heutzutage werden es ja 9:16 Augen, also hochkant. Weißt du, die ganzen Kinder, die jetzt heutzutage aufs Handy gucken, eigentlich müsste man denen mal sagen, aber du kriegst hochkante Augen.
Ja.
Sag mal, das ist echt, ohne Scheiße, uns wurde als Kind, selbst mir wurde ja als Kind auch gesagt, der kriegst viereckige Augen, ne?
Ja.
Weil ja der Fernseher 4:3 war. jetzt heutzutage, wo die alle vor ihrem Hochkant-Handy, keiner sagt denen immer, du kriegst hochkante Augen. Ja. So.
So.
Damit lassen wir es jetzt mal stehen. Ich überlasse die letzten Worte dem Ricky Rick. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Tschüssi.
Ja, bevor ich hier rechteckige Augen kriege und komplett zerstochen werde von Mücken, ich weiß nicht, wo die plötzlich herkommen, aber wir haben ja tropische Temperaturen hier in der Eifel. Ich werde zerstochen, mein Zeh juckt, meine Schulter juckt. Ich muss jetzt irgendwie unter die Dusche oder Autan auftragen oder irgendwas. Wir hören uns nächste Woche mal, Idiot, schwenkt der Hut. Mhm.